Gesprächen. Ich bin Sebastian und bei mir ist wieder der Fred. Hallo, ich grüße dich.
Hallo, lieber Basti. Schön, dass wir uns wieder sprechen und eigentlich quasi unsere Sommerpause jetzt beenden.
So ist es, ganz genau so ist es. Wir waren jetzt etwas länger nicht da, haben ein paar Kräfte gesammelt und wir haben vor allen Dingen auch schon ganz viel im Hintergrund gewerkelt. Wir haben so ein paar Sachen vorbereitet und ja, da ist viel passiert. Und ihr habt ja bestimmt schon mitbekommen, wir haben ja so einen Dauergast bei uns in der Sendung. Und haben uns jetzt dazu entschlossen zu sagen, Mensch, Udo, möchtest du denn nicht unserem Team joinen? Und er hat ja gesagt. Das heißt also, ihr werdet jetzt den Udo häufiger und regelmäßiger vor allen Dingen hören. Und genau, wir haben auch ein riesengroßes Oktober-Halloween-Special. Das bereiten wir gerade vor. Da laufen die Vorbereitungen. Wir haben schon dazu zwei Folgen aufgenommen. Und so viel kann ich immer verraten. Es wird ein Horrorfilm-Franchise, eine Serie, die wir ja komplett besprechen werden.
Ziemlich krass, ja. Und bei der ersten Folge war ich mit dabei und es war ein großer Spaß, darüber zu reden.
Genau, aber das werdet ihr dann alles noch erfahren in den kommenden Wochen, Monaten. Und ja, jetzt so als kleinen soften Einstieg nach der Sommerpause. Ihr habt jetzt schon mit Udo und mir, habt ihr schon The Conversation schon gehört. Wollen wir jetzt mal ein kleines bisschen das Fach und das Genre wechseln. Und vor allen Dingen das machen, womit wir früher irgendwann ja auch mal angefangen haben, denn wir haben früher ganz viel über den 80er-Jahre-Genrefilm geredet. Genau. Und Fred, was haben wir denn heute im Gepäck?
Du hast für uns heute den Prinzipal ausgesucht. Ein Film, der mir, bevor du ihn erwähnt hast, noch nie untergekommen ist. Mit dem Hauptdarsteller James Belushi, den ich allerdings früher sehr mochte und gern gesehen habe, damals für mich den 90ern, als man die 80er noch so gut mitgekriegt hat. Warum hast du den denn rausgesucht für uns?
Also tatsächlich war es wirklich so, wir reden ja relativ viel über das Filmemachen als solches. Also ich habe damit jeden Tag zu tun und für mich ist das Tagesgeschäft. Egal, ob ich jetzt schneide oder irgendwelche Drehbücher schreibe oder Konzepte. Aber ich wollte mich auch ganz gerne mal über deine Tätigkeit auch unterhalten. Und da wollte ich einfach mal einen Film, als Ausgangspunkt dafür einfach nehmen, dass wir auch mal über deine Arbeit einfach mal reden können. Ja, und über Schulfilme, da gibt es ja doch eine ganze Menge. Den hatte ich irgendwie ganz gut abgespeichert, aber bestimmt 25 Jahre jetzt nicht mehr gesehen. Und dachte mir, das könnte man doch einfach mal nachholen. Und ja, jetzt haben wir den gesehen. Also wir haben uns gegen Dangerous Minds und 187 entschieden. Also ich habe das und habe den vorgeschlagen. Und bin eigentlich soweit jetzt so ganz zufrieden, dass ich das getan habe. Also ich habe mich sehr gefreut, jetzt nochmal den Prinzipal gesehen zu haben. Und ja, das werden wir jetzt auch rausfinden, wie der auch bei uns ankam. Ne?
So sieht's aus. Ich habe ihn zum ersten Mal gesehen und es war nicht schlimm. Es hat nicht wehgetan.
Genau, und damit erübrigt sich ja eigentlich schon fast die Frage, wieso deine Berührungspunkte mit dem Film in der Vergangenheit so waren.
Ja, null. Dann kannst du ja kurz sagen, ich meine, du hast ihn ja gesehen und hast eben auch schon im Vorgespräch gesagt, dass es lange her ist. Wie bist du dazu über den Film gestolpert? Weil ich bin ja im Fernsehen oder sowas, ich kann mich nicht erinnern, dass der jemals irgendwo gelaufen ist.
Ist er aber, und der ist sogar regelmäßig gelaufen und der lief damals im Spätprogramm auf Pro7 lief er. Und da habe ich ihn damals gesehen und ich glaube, so ein 13-Jähriger nimmt den Film anders auf als ein 38-Jähriger.
Wahrscheinlich, ja.
Ja, mehr gibt es tatsächlich gar nicht dazu zu sagen. Ich dachte einfach so, okay, das kann man jetzt einfach mal wiederholen. Und ja, wir haben, ich habe mir jetzt angeschaut beim großen A, da gab es den zu leihen bzw. zu kaufen für den gleichen Preis.
Habe ich schon auch gekauft, du wahrscheinlich auch.
Genau, in SD. Und anderweitig kriegt man den Film natürlich als Blu-ray oder als DVD, kriegt man den auch käuflich zu erwerben. Aber ich habe mich für die VOD-Version entschieden, was allerdings bedeutet, wir haben den Film synchronisiert gesehen, denn da gab es keine anwählbaren Audio-Optionen.
Ja, es gab leider nur Deutsch.
Genau. Was ich jetzt insgesamt nicht so schlimm fand, es waren die Standard 80er Jahre Sprecher. Also ich habe mich da sehr wohl gefühlt.
Ja, also es war vollkommen okay. War vielleicht sogar besser, als im Original zu hören. Er weiß, so hat man was jetzt an Slang oder sowas. Ich weiß gar nicht, ich habe James Belushi, glaube ich, noch nie im Original gehört. Ich habe noch nie einen Film gesehen mit im englischen Originalton mit Belushi.
Ja, im Deutschen ist es ja auch so, seine Stimme ändert ja regelmäßig.
Ja.
Also in den 80ern kann man fast sagen, gefühlt in jedem Film hat er eine andere Synchronstimme gehabt. Ich bin mir gerade ganz sicher, ich glaube, ich habe Red Heat irgendwann schon im Original gesehen. Ja, aber ansonsten Louis Gossett Jr. könnte man schon mal im englischen Original hören, aber sei es drum, haben wir ja noch nicht gesehen, können wir jetzt nicht beurteilen. Wir haben also die Synchro gesehen und ja, ich würde sagen, lass uns mal schnell die Hard Facts machen.
Sehr
Damit wir
gern.
wissen, was hier alles so passiert. Der Film ist nämlich aus dem Jahr 1987, eine US-amerikanische Produktion mit einer Laufzeit von 110 Minuten und aktuell eine Freigabe von 16 Jahren. Bei uns ist er rausgekommen als der Prinzipal einer gegen alle. Ich
Yep.
weiß nicht, ob es noch den Zusatztitel gebraucht hätte. Ja, die Regie ist hier Christopher Kane. Dieser Film hier ist einer seiner größeren neben Young Guns und dann hat er auch noch Karate Kid 4 und ein Freund ist ein riesengroßer Fan des Films der 100.000 Dollar Fisch. Das ist der mit Danny Glover und Joe Pesci.
Ach Mann, ja, ich weiß gar nicht, ob ich den gesehen habe.
Genau. Und ansonsten hat er jetzt nicht so viel gemacht, der Regisseur. Ja, Drehbuch Frank Dees, Produktion, das ist eine TriStar Pictures Produktion. TriStar war ja gerade 80er, 90ern, waren die ja so ein Garant für kleinere Genrefilme. Da hatten die sich oft drauf eingeschossen. Wir hatten zum Beispiel auch schon mal über Hudson Hawk geredet, den hatten die ja auch
Der ist auch
gemacht.
von TriStar, okay.
Ja, genau. Und TriStar wurde ja auch genauso wie Columbia, die konnte man immer gerne mal verwechseln. Die sind ja von Sony dann übernommen worden, Anfang der 2000er. Und ja, wen haben wir hier noch dabei?
TriStar, Columbia,
Die Musik, sehr einprägsam, da werden wir nachher
Ja.
nochmal drüber sprechen. Jay Kruska, mir sagt er überhaupt gar nichts. Sagt dir der was,
Nee, gar nicht.
der
Und
gute
auch
Jay?
dann, nee, gar nicht. Und dann ist ja irgendwie als noch Songtitel noch ein zweiter, den habe ich in irgendwelchen Rezensionen so gefunden, als müsste man den kennen. Kennst du den Strafe oder wie der immer heißt?
Auch nicht, überhaupt nicht.
Nee,
Da
wann?
müssen wir nachher nochmal
Ja.
drüber reden. Wir haben hier an der Kamera den Arthur Albert. Der gute Mann, der hat eigentlich, also hier in dem Film kann ich jetzt schon sagen, wirklich sehr, sehr, sehr gute handwerkliche Arbeit geleistet.
Ja.
Hat aber jetzt nicht so die krasse Vita, würde ich jetzt sagen. Also da ist jetzt nicht riesengroßes dabei, wo man sagt, oh, das müsste man mal gesehen haben. Happy Gilmore hat er damals gemacht.
Das habe ich auch gesehen, ja.
Und hat für Emergency Room hat er auch viel gemacht.
Und die Ninja Kampfforce hieß da, glaube ich, auf Deutsch Beverly Hills Ninja oder sowas. Ich weiß gar nicht. Ganz furchtbarer Film. Ja, die Kampfforce.
Oh. Ach du meine Güte.
Ja, genau.
Und dann am Schnitt haben wir Jake Hofstra. Und ja, der hat viel zusammen mit dem Regisseur schon gearbeitet. Also er hat auch bei den Young Guns gearbeitet und hat eben halt auch bei dem besagten 100.000 Dollar Fisch hat er mitgemacht. Und ja, gibt es gar nicht so weit viel zu sagen. Aber wer spielt denn da eigentlich alles mit, Fred?
Ja, na, Hauptrolle haben wir schon genannt, der ehrenwerte Herr James Belushi. Den kennt man aus, kann man kennen aus Red Heat, auch so ein 80er-Jahre-Klassiker. Ja, und ich habe damals als Kind meinen Partner mit der kalten Schnauze sehr gemocht. Da gab es dann auch irgendwie mehrere Teile von. Ich glaube, der erste hätte gereicht, und ist objektiv vielleicht auch nicht so sehenswert. Das sind schon, die zwei größten Titel. Ich bin gerade hier nochmal am gucken, was es waren so viele Sachen, wo man dachte, ach ja, das ist wie also so Nebenrollen am Anfang, wie in den Glücksrittern und keine Ahnung, Last Action Hero, ist also keine Rollen, wo er jetzt irgendwie so hängen geblieben ist. Hast du noch ein, zwei Rollen, wo du sagen kannst, das ist jetzt ein Belushi-Film, den wir eigentlich, den du gern weiterreichen möchtest?
Also du hast es schon gesagt, ich hatte damals, kann ich mich noch entsinnen, ich hatte sogar auch mal Curly Sue, habe ich,
Ah, ja.
hab ich gesehen. Also Cameos hat er auf jeden Fall viel gehabt in seinem Leben, das kann ich schon mal sagen.
Ja, ist auch eine
Und
unübersichtlich lange Liste und ich habe das Gefühl, ich kenne so gut wie nichts, was da drauf steht, so beim Durchscrollen.
aber in den Serien hat er sich dann doch eigentlich relativ wohl gefühlt und er hatte dann auch noch mal in 6 Folgen bei Twin Peaks dann noch mal mitgemacht, 2017. In der dritten finalen Staffel. Ich weiß nicht, hattest du damals seinerzeit Twin Peaks eigentlich gesehen?
Ich habe die erste Staffel so aus den 80ern oder Anfang 90er, also die erste Twin Peaks habe ich gesehen und danach nicht mehr weiter verfolgt.
Ich habe die erste auch richtig verschlungen und habe die zweite angefangen und die hat mich dann so ein kleines bisschen verloren. Aber das ist dann vielleicht an einer anderen Stelle vielleicht mal besprechenswert.
Dann haben wir Louis Gossett Jr. Den kann man natürlich auch kennen, ist auf jeden Fall jemand, den ich auch wieder immer gern sehe. Ich musste mich dann allerdings, musste auch trotzdem seine Filmliste durchgucken, um mich daran zu erinnern, wo ich ihn gesehen haben könnte. Ich weiß nur, dass ich ihn gesehen habe. Und da ist sowas wie ein Offizier und ein Gentleman, ein Offizier und Gentleman. Ich glaube, in Enemy Mine ist er ja unter der Maske versteckt, ne? Das spielt er doch den, da kann man ihn quasi nicht gesehen haben. Weiße Hai 3.
Den habe ich keinen Quatsch, den habe ich vor 2 Wochen habe ich gesehen, hat aktuell meine niedrigste Letterbox-Bewertung.
Welches? Weiße Hai 3?
Ja.
Oder? Okay.
Und ich empfehle euch, ich hab ja immer meinen Letterboxd
Aha.
Account, der immer verlinkt. Schaut euch mal meine Kritik an. Vielleicht fällt euch ja an dieser Kritik irgendetwas auf. Wer es rausgefunden hat, schickt mir gerne mal einen Screenshot oder schreibt es mal in die Kommentare. Bin ich mal sehr gespannt, wem es auffällt.
Das ist ja witzig, muss ich auch mal reingucken. Auf jeden Fall ist es ähnlich wie bei James Belushi. Ich habe das Gefühl, dass ich den oft schon gesehen habe, aber wenn ich die Filmliste durchgucke, weiß ich gerade nicht, in welchem Film ich den ihn tatsächlich gesehen habe. Aber ich habe
Also.
ihn schon öfter gesehen.
Also gefühlt hat er ja in jedem Canon Actionfilm so Stehlende Adler und sowas hat er
Ja, genau,
mitgespielt.
genau sowas, ja. Das habe ich auch gesehen, genau. Krasse Action auf jeden Fall. Es ist ein sehr, also ein. Jemand, den ich, wenn ich ihn sehe, doch eigentlich immer gern sehe. Und der bleibt auch in Erinnerung, wie gesagt, aber scheinbar die Filme nicht so sehr. Nicht bei mir zumindest. Dann haben wir Ray Dawn Chong. Keine Ahnung, wie die wirklich ausgesprochen wird. Und die kennt man aus Phantomkommando. Immerhin.
So ist es.
Genau. Und die Farbe Lila. Den habe ich aber vor so langer Zeit gesehen, dass ich mich da an sie gar nicht erinnern kann und nicht weiß, wen sie da gespielt hat. Das sind so die zwei wichtigsten Filme. Dann haben wir J.J. Cohen, der in irgendeinem Rezension auch gelobt wurde und ich mich dann gefragt habe, woher müsste ich den denn kennen? Als Skinhead in Zurück in die Zukunft. Ich kann mich nicht erinnern. Was für ein Skinhead?
Ich habe keine Ahnung.
Almost Famous als Roadie, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Also kennt man auch nicht, aber wer eben auf jeden Fall zu benennen ist, ist Michael White.
Ja.
Der spielt die große, den wichtigen Antagonisten in diesem Film, hat auch eine schöne dämonische Wirkung und man kann ihn kennen aus, ja. Schön, aus Money Talks. Da habe ich auch gelesen, er hatte vorher schon einen guten Ruf. Aus welchem Film oder woher kennst du ihn? Weil das Gesicht kannte ich auch und war genau das gleiche. Ich wusste nicht, woher. Und wenn ich die Filme so
Ich
durchschaue, weiß ich auch nicht, woher. Point
kann
blank.
das tatsächlich. Point Blank, na, das ist doch hier Dingensbummens, Keanu Reeves und Patrick Swayze, Gefährliche Brandung.
Ach, gefährlich, Brandung, weil genau, das ist auch wieder so eine Rolle, den habe ich natürlich gesehen und geliebt vor ewig langer Zeit und da hat man ihn wahrscheinlich gesehen und das Gesicht bleibt einem auch einfach mal hängen von Herrn
Das auf jeden
Wright.
Fall. Man muss aber natürlich fairerweise sagen, der gute Mann war zum Zeitpunkt des Drehs 31 Jahre alt und
Das
soll hier einen.
in Schüler spielen, genau, und James Belushi war irgendwie 33 als Direktor, also als Darsteller. Ja, das fällt. Das fällt allerdings auch auf. Da kann man vielleicht auch noch ein Wort drüber verlieren nachher. Ich weiß nicht, soll ich genau. noch, ich, alle anderen würde ich jetzt nicht, gibt es noch einen, der dir erwähnenswert erscheint?
Ja, tatsächlich eine einzige Person, die Kelly Jo Minter, die hier noch als Kelly Minter aufgeführt wird, die werden wir tatsächlich im Oktober zu unserem Halloween-Special
genau.
in einer Folge auf jeden Fall nochmal hören.
Dann können wir jetzt nicht sagen, was für ein Film das ist.
Ganz
die Überraschung
genau.
Gewahrt bleibt, ja. Stimmt, das war mir auch aufgefallen, so beim Durchgucken, dass man die noch kennt. Ansonsten ist das eher ein unbekannter Cast. Oder irgendwie. Aber also man kann natürlich aus jetziger Sicht unbekannt. Die Frage ist, wie es in den 80ern war, weil da hatte ich auch in irgendwann hat auch geschrieben zu dem Film, dass das für damals schon ein typischer TV oder also die Leute waren damals dem Publikum schon bekannte Gesichter.
Mhm. Aber was man sagen kann, der Cast ist eigentlich sehr homogen. Also das fühlte sich alles auch sehr authentisch an. Die haben ja auch echte Schüler ja da auch genommen noch mit zusätzlich. Und da können wir nachher auf jeden Fall an den Punkt nochmal, den würde ich gerne hier schon mal ganz kurz schon mal vormerken. Da können wir mal auf Staging, Blocking und vor allen Dingen mit Statisten zusammen arbeiten, mal sprechen. Den Punkt finde ich interessant, denn wir haben immer sehr viele... Sehr, sehr viele Statisten haben wir hier, die vor Ort waren. Und ja, ich denke, wir haben jetzt hier die Besetzung eigentlich ganz gut zusammengefasst.
Ja.
Und lass uns noch kurz zusammenfassen, um was geht's eigentlich bei dem Prinzipal.
Hast du eine gute Zusammenfassung?
Ich habe die Standard-Google-Suche-Zusammenfassung aus der Infobox, die wird's wohl tun.
Okay.
Schullehrer Latimer schreckt vor handgreiflichen Auseinandersetzungen nicht zurück und wird deswegen strafhalber als Direktor in die berüchtigte Randall High School versetzt. Hier regiert das Faustrecht. Auf den Gängen wird ungeniert mit Drogen gehandelt. Gegen den Widerstand seiner Kollegen und nur mit Unterstützung des schwarzen Hausmeisters bzw. Security-Chefs will Latimer hart durchgreifen und muss sich mit dem Chef einer kriminellen Schülerbande einen Zweikampf auf Leben und Tod liefern. Sehr, 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 sehr dramatisch.
Effektheischerisch, ja. Klingt nicht so nach dem, nach dem normalen Schulalltag. Erstmal die Zusammenfassung.
ja, reicht eigentlich soweit für die Zusammenfassung. Mehr braucht es eigentlich gar nicht. Ja, Fred, wie war für dich so Erstkontakt mit diesem Film und vor allen Dingen, wie fandest du denn diese Geschichte, die uns da hier so erzählt wird?
Der Einstieg ist erstmal schön 80er. Ich habe mich eher erinnert gefühlt an Lethal Weapon als an einen Film über einen Schulalltag. Uns wird James Belushi schön mit 80er Jahre Musik unterlegt, alles schön düster, dunkel in der Bar da vorgeführt als gescheiterte Existenz, der erstmal den neuen seiner Ex vermöbelt, mit einem Baseballschläger hinterher rennt, dann zu Hause als totaler Assi irgendwie im Kühlschrank nur Bier und schlechte Milch, so dass er dann irgendwie mit, ich glaube, sein Kakaopulver oder was, ja, Kakaopulver nehme ich mal an, dass er auch schon schön locker, nicht nur ins Glas, sondern über die halben Küchen Arbeitsfläche verstreut, dann mit Cola auffüllt. Da wird innerhalb Sekunden wird ganz klar, also wird schön alles andere als subtil klargestellt, mit was für einen Typen hat man zu tun. Und dass die Assoziation war für mich erstmal nicht nur wegen der Frisur Martin Riggs von Lethal Weapon, also die Figur, die von Mel Gibson gespielt wird, es hat echt nur gefehlt, dass er sich wirklich die Knarre in den Mund steckt und desillusionierter Mensch, der eigentlich irgendwie scheinbar nicht so viel auf die Reihe kriegt. Schönes Feeling erstmal so, wie gesagt, der, wo man eher, also man wird schon irgendwie auf die das, was kommt, so quasi vorbereitet, nur nicht, dass es im Schulalltag passiert, sondern das ist so eine, die Grundlage ist erstmal für den Actionfilm oder was in der Art halt schon gelegt, so eine gescheite Existenz, die impulsiv ist.
Ich bin gestern da auch drüber gestolpert, weil es alles so schnell ging. Das heißt also, uns wird schon Und es wird in den ersten 10 Minuten wirklich, also das ist so ganz klassisches Drehbuchschreiben, bringt deine Exposition in 15 Minuten, bringt die auf den Punkt. Und das macht der Film hier wirklich nach Lehrbuch, schafft er das.
Ja.
Der hat halt einen Ausraster, der dafür sorgt, dass er von der Schule, auf der er ist, fliegt und strafversetzt wird. Und das passiert alles innerhalb von 15 Minuten. Und das ist, muss ich jetzt wirklich sagen, also wenn der Film sich ein kleines bisschen mehr Zeit genommen hätte und einen anderen Soundtrack hätte, hätte der da eigentlich schon einen komplett anderen Ton setzen können für den Film. Aber man merkt gleich von Anfang an, dieser Film wird nicht wehtun. Der will auch nicht wehtun. Der will, in erster Linie will er ja unterhalten. Also dafür sorgt einfach wirklich schon der Score, der Soundtrack. Also wirklich dieses, und das war so ein Moment, wo ich dachte, so, okay, das hatte ich nämlich ganz anders abgespeichert, hatte es nämlich als ernster abgespeichert.
Okay.
Dem war aber nicht so. Und ich hatte dann sozusagen diesen Moment, lasse ich mich jetzt drauf ein oder nicht? Und am Anfang hatte ich meine Probleme. Also spätestens wurde er mit seinem Fernglas dann die Schülerin observiert im Klassenzimmer. War es dann so wie sehr unangenehmer Charakter auf jeden Fall. Wie ging dir das da?
Also ja, gerade bei der ist keine Identifikationsfigur, also keine, mit der man sich positiv identifiziert, sondern eher denkt so, oh Gott, und dann eben auch noch Lehrer und denken sie, ja, man möchte eigentlich nicht, dass solche Menschen den eigenen Kindern da in der Schule gegenüberstehen. Ist einfach der Film, ja, macht das genau auf Haut drauf Art und Weise da ganz schnell ein eigentlich zu sagen, man hat es mit einem Unsympath zu tun, dem man das direkt wünscht quasi, dass er von der Schule fliegt und oder strafversetzt wird. Aber ich finde, also der Film hat das gut gemacht. Also ich war dann, also ich habe ja auch keinen anderen Berührungspunkt gehabt, sondern der Film hat eben genau die Töne gesetzt, da ich dachte, ja, es passt. Also ich wurde darauf vorbereitet, auf das, was noch kommt und bin dem gut gefolgt.
Jetzt könnte man natürlich meinen, dass dieses, was dann da gipfelt, dieses Strafversetzen, jetzt so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen wäre.
Nee. also ist es definitiv, das ist schon, und das ist auch schön übertrieben dargestellt, aber da ich ja nur aus dem deutschen Schulsystem komme, der wird ja quasi, also comichaft eher, wir sitzen ja da vor einer Runde, die, glaube ich, schön im Weitwinkel oder sowas aufgenommen ist, von Kollegen, wo ihm dann gesagt wird, ja, aber er sagt, okay, sie wollen mich jetzt rausschmeißen, nein, wir machen sie zum Direktor. Und er wird was wird wahrscheinlich nicht passieren, genauso. Tatsächlich kann ich schon aus eigener Erfahrung berichten, dass gerade im Schulsystem nicht die besten Kräfte an den besten Stellen ankommen, dass es da beim Direktor zu bleiben, habe ich das selbst auch schon einmal erlebt, dass wirklich eher aufgrund von Beziehungen da Leute in Ämter kommen, die wirklich da überhaupt nichts zu suchen haben.
Aber das passiert wahrscheinlich dann eher hinter verschlossenen Türen als jetzt hier in, einem öffentlichen Rahmen.
Genau, das ist dann eher so ein wahrscheinlich. Ich meine, also ich habe die Besetzung habe ich mitgekriegt. Man kriegt dann mit, wo jemand wie landet und warum dann der oder die. Dann, wenn man die Leute noch selber kennengelernt hat und dann sich denkt, so, das kann nicht sein, das ist da ist vielleicht sogar ein akademischer Dienst vollkommen fehl am Platz und dann wird da jemand, wie gesagt, weitergereicht und ich habe es dann miterlebt, also aus zweiter Hand, mit Kontakt zu einer anderen Schule, wo jemand, ein Er oder eine Sie, ich möchte nicht so viel verraten, ein Kollegium da an Rand des Wahnsinns gebracht hat, für viele Kündigungen oder Versetzungswünsche gesorgt hat und für, ja, krasse Zustände, also das ist schon sehr interessant. Normalerweise ist es, ich habe es schon so erlebt, dass ich gedacht habe bei dem Film, für mich lachen musste und dachte, es wirkt hier so, als wäre das ein, es soll ja auch so wirken, so, es ist halt ein Actionfilm, hier passiert was, oder es ist halt ein Film, hier passiert was Übertriebenes. Wir hauen da richtig drauf, um so ein bisschen den Unterhaltungswert zu erhöhen. Aber ich musste für mich in der Szene lachen, dachte, ja, so fern von der Realität ist es gar nicht.
Okay, krass. Hätte ich jetzt so nicht eingeschätzt, obwohl der Film dir ja trotzdem schon zeigt, dass er das wie in meisten Fällen schon ein bisschen überdramatisiert, übertrieben ja auch dargestellt ist.
Genau, das ist...
muss ja auch filmisch wirken. Es ist ja keine gewollte Abbildung der Realität, sondern das ist halt immer eine filmische Realität in ganz vielen Anführungszeichen. Aber...
Ja, und es ist, wie es im Film halt ist, es passieren Sachen viel geballter und viel intensiver, viel öfter und viel schlimmer und überspitzter. Aber, also, wie gesagt, was da die Besetzung angeht, auch von offensichtlich unfähigen Menschen, das habe ich so schon überlegt, auch wie gesagt, in Führungspositionen. Was jetzt direkt das angeht, die tatsächlichen Lehrer vor Ort, da wollen wir nicht drüber reden. Da ist, also wollen wir schon drüber, können wir schon ein bisschen drüber reden, aber ich meine, das ist jetzt rhetorisch, da passiert gerade echt viel Schlimmes. Da sind die Lehrer, die wir da erlebt haben in, also jetzt, wenn ich die krassesten Fälle nehme, die ich kenne, sind die Lehrer, die wir da im Film erleben, schon echte Goldstücke dagegen.
Oh krass. Lass uns das mal vielleicht ein bisschen auf ein bisschen späteren Zeitpunkt vielleicht schieben, wenn wir da auch storymäßig drinne sind. Ich finde, weil ich hatte es ja gesagt und ich sage das halt auch sehr inflationär, Adrian, im Podcast, wenn ich sage hier, das ist so klassisches Drehbuchschreiben, also Film machen einmal eins. Und das ist tatsächlich, ich meine das niemals negativ, sondern ich meine das im positivsten Sinne. Denn so ein Film, der muss ja auch beim Zuschauer funktionieren in irgendeiner Art und Weise. Und da ist es cool, wenn du eine klassische Struktur hast, an der du dich hangeln kannst, dass du manchmal auch schon weißt, okay, du weißt, wie der Film ausgeht. Sowas zum Beispiel. Und bei dem Film weißt du mit der gesetzten Musik, mit dem Aufbau, das heißt, dass du hast jemanden, der so schlecht wie möglich gezeichnet wird, der wird sich wahrscheinlich über den Film rehabilitieren und es wird ein Happy End geben. Das weißt du dann schon. Und für diese Art von Film finde ich das völlig in Ordnung. Also, dass du ganz klar weißt, okay, ich werde jetzt hier 110 Minuten eine coole Zeit haben.
Genau, es geht. Und, der Film sagt ja nicht, ich möchte dich überraschen mit irgendwelchen knappen, also es passt zum Film gar nicht. Es geht ja nicht darum, da irgendwelche unvorhergesehenen Wendungen oder sowas vorzuführen, sondern es geht wirklich darum, eher in dieses Feeling abzutauchen und diesen Mann da durch eine Story, die man ungefähr schon kennt, also einfach so ein Feel-Good-Film, könnte man sagen, so ähnlich wie bei Horrorfilmen, wo man eigentlich angenehm unterhalten möchte, aber trotzdem in die Untiefen des Daseins abtauchen möchte, oder wie bei Krimis immer, wo man das sehen möchte, was man eigentlich im realen Leben am liebsten nicht sehen möchte, aber weiß, es irgendwie sowas gibt's halt, aber ich möchte mich dabei auf dem Fernsehsessel gut fühlen und möchte jetzt nicht krass niedergedrückt werden, sondern möchte dann nur mal so reinschnuppern und eigentlich mich mit gut unterhalten. Und da ist eine klassische Arbeitsweise ja.
Und vielleicht auch einfach noch mit ergänzt dazu, ich finde, dass es ist ja kein Autorenfilm oder irgend sowas in der Art, sondern das ist wirklich so am Reißbrett entstanden, auch wie damals, vielleicht nicht so eine lange Vorproduktion wie Beverly Hills Cop, aber hier waren Produzenten, die hatten ein paar Drehbuchentwürfe, haben das ein bisschen weiterentwickelt, aber da steht sozusagen das Thema von einem Autoren nicht im Vordergrund, der sagt, ich möchte gerne jetzt bestimmtes Thema XY ansprechen, sondern nein, wir haben einen Stoff, den wollen wir jetzt als Film machen, wir machen den als kleinen Genrefilm, wir produzieren den jetzt, wir suchen einen Cast zusammen, wir haben kein größeres Ziel, was wir da im Auge verfolgen und deswegen passieren da auch Dinge, ich habe auf Letterboxd eine ganz kleine Kurzkritik geschrieben, so eine Dinge wie, hier werden dann eben halt natürlich auch die Stereotypen dann auch sehr oft und sehr viel bemüht. Also wir haben, der Rektor wird jetzt eine Problemschule versetzt, in so eine Art, ich weiß nicht, was das für ein Viertel ist jetzt genau, aber das ist so slummig, ghetto-mäßig irgendwie.
So LA-Vorstadt irgendwie wirkt da, also Inglewood oder was das da ist sein könnte, aber irgendwie so wirkt das.
Auf jeden Fall sozialer Brennpunkt und wir haben es viel mit Schwarzen und Latinos zu tun und das ist also wirklich POC und das sind wirklich so die klassischen Klischees. Jetzt muss der weiße Typ sich rehabilitieren und wir haben halt die bösen POCs. Und das sind so klassische Stereotype. Kannst du machen, kannst du auch nicht machen. Ich glaube, zu der Zeit war das damals gar nicht so unüblich. da würde mich tatsächlich einfach mal interessieren, wie hast du das wahrgenommen jetzt gestern? Ich weiß, der Film ist aus den 80ern und war trotzdem ein anderer Zeitgeist, aber wie kam das für dich da an der Stelle?
Man schaut jetzt schon so ein bisschen aus der heutigen Perspektive drauf, wie man, ob man das nochmal so machen würde. Also es gibt schon ein paar Eckpunkte, wo man denkt, so, das würde das heute so dargestellt werden. Aber gleichzeitig, da wir ja trotzdem Kind der 80er bin, ich kenne halt so viele Filme, die es auf wo das eben noch als unproblematisch einfach, so wie der eben sexistisch seine Schüler am Anfang mit dem Fernglas betrachtet und denkt so, upsa, und er noch hinterher rennt, sagt hier, uns nächstes Mal ziehst du ein BH an oder sowas, sagt er, glaube ich, im deutschen Synchro am Anfang. Mhm. Genauso ist diese, dass das da so vorbehaltlos alle Schwarzen, die man erstmal sieht, sind irgendwie Gangmitglieder und jagen den Weißen. Es führte sich nach einer leider vertrauten Darstellungsweise aus den 80ern an, wo man weiß, was da gesagt wird. Ich soll sagen, bin ja auch an einer Problemschule unterwegs. Und da ist schon interessant, was an der Grundschule in einem Problemviertel in Spandau da ansatzweise auch schon zu entdecken ist in den größeren Klassen, in den fünften, also Grundschule in Berlin geht ja fünfte, sechste Klasse und in Deutschland ja allgemein sind das, was in Amerika, wo dann schnell die Hispanos und die, also die People of Color, die Schwarzen und die Hispanos da schnell so als plakativ für Ghetto hergenommen werden, um das darzustellen, haben wir natürlich, haben wir in Berlin eher größere Anhäufungen in Gebieten von eher aus dem arabischsprachigen Raum, wo man dann eben auch, man hat ja diese Clans im Kopf, ich weiß nicht, Remo-Clan sagt einem vielleicht ein bisschen was da aus Berlin, die sind ab und zu mal im Gespräch, dass da so viele Clan, dass sie so eine Clan-Mentalität haben, so die mitunter für ganze Straßensperrungen sorgen und so weiter. Mhm. Und wir haben tatsächlich, ich weiß nicht mehr welche, also es gibt verschiedene Clans auch in Spandau und die haben eben echt auch viele Kinder und das ist echt ein Problem, mit einigen Kindern da umzugehen und da zum Beispiel für schulische Mittel zu sorgen, mit denen, also wo Lehrer auch Angst haben und auch Lehrer bedroht werden. Bei mir okay. In Spandau. Und da bin ich mal erstmal, ich bin zum größten Teil nur in Grundschulen in Spandau unterwegs, weil ich für alle aus sonderpädagogischer Sicht, für alle Grundschulen in Spandau für mein Gebiet verantwortlich bin, kriege ich da ein bisschen was mit und der Film übertreibt natürlich maßlos und ich frage mich, wie sehr das wirklich auch in den schlimmsten Ghetto-Schulen der USA so ist, dass da Drogen so offen vertickt werden, die Joints vertickt, da sind es ja bloß Joints, vertickt werden, aber es ist, wie gesagt, in Ansätzen mit diesen ersten Mal, mit diesem Clan, mit dieser Bedrohung, auch durch, das sind es aber nicht Jugendgangs, sondern wirklich die Familienclans, wo man dann vor den Eltern oder größeren Geschwistern durchaus Angst haben kann. Ich selber habe es zum Glück so noch nicht, also nicht aus Clansicht mitgekriegt. Ich habe schon Bedrohungen durch Eltern mitgekriegt oder Familienangehörige und das nicht zu wenig. Und da ist es dann problematisch und für das, was wo unser Prinzipal ja später jetzt Probleme haben wird, die Schule auf Kurs zu kriegen und da einen das damit aufzuräumen, das steckt so viel Struktur schon drin, also da weißt du hast dann kaum Mittel da anzusetzen, weil du natürlich auch nicht die Unterstützung im Real Life hast, wie man es aus dem Film kennt, da gibt es kein Zeugenschutzprogramm oder im Gegensatz zu USA haben wir kein Sicherheitspersonal an Schulen oder nur an ganz wenigen, in der USA ist es üblich, dass da Security ist und ja, entsprechend ist da kann entsprechendes Auftreten von Eltern sehr schnell für Angst bei Lehrern sorgen und dafür sorgen, dass da wenig Erziehungsmaßnahmen oder was auch immer für Maßnahmen man da ergreifen möchte, um dem zu begegnen. Also kann man nichts, wenig machen. Drogen haben wir zum Glück an unserer Schule noch nicht.
Okay. Da können wir vielleicht mal, das ist vielleicht ein guter Punkt, wo wir vielleicht auch mal auf den Punkt wechseln können, also zu dem Thema wechseln können, wie hier der Rektor im Allgemeinen mit seinen Problemen umgeht, nämlich mit Gewalt. Und der Film zeigt uns das an vielen Ecken und Enden, dass man mit Gewalt sehr viele Probleme lösen kann. Und ich weiß, dass der Film, der tut ja niemanden weh. Und der will nicht aufklärerisch sein. Ein bisschen gestört habe ich mich schon, dass man merkt halt, der Film ist dafür da, um die Action halt auch darzustellen. Und das sieht auch gut aus. Das ist verdammt gut gemacht. Also das gefällt mir auch, was ich da sehe. Das ist gut gefilmt, das ist gut geschnitten. Es hat ein tolles Pacing.
Ja.
Aber wenn ich jetzt in dieser Welt einfach nur drin bin, denke ich mir so, okay, es muss da andere Möglichkeiten geben, sich bestimmten Dingen zu stellen. Und das Drehbuch macht diesen kleinen Kniff, dass da einfach nur gesagt wird, die Polizei, die kümmert sich hier nicht. Ja, also dass man die Polizei hier ausblendet. Normalerweise müsste doch die Polizei eigentlich dort Streife dort fahren, alle 10 Minuten um dieses Gebäude drumherum, weil die schon wissen, da geht's halt ab. Und hier wird die Polizei mehr oder weniger aus dem Film geschrieben, damit man die Probleme selber klären kann. Und in dem Fall halt auch mit Gewalt. Und das hat mich ein ganz kleines bisschen gestört, dass die Probleme zum Großteil mit Gewalt gelöst werden. Hat auch viele kleine Momente, wo keine Gewalt hilft, aber auch das der Showdown zum Beispiel.
Okay, gut, das kann ich halt nicht sagen. Ich weiß genau, was du meinst. Es hat mich nicht gestört, weil ich es erwartet habe. Also ich habe, weißt du, was ich meine?
Ja,
so,
genau.
Ich habe halt, der Film, also wie gesagt, der fing für mich schon an wie Little Weapon. Es sind ja aus dem gleichen Jahr die beiden Filme, aber es ist wie als hätten die damals sich drauf geeinigt, da einen Parallelfilm rauszubringen. Und das ist halt die One-Man-Army, wie das, ob es nun Arnie oder sonst wer ist, ins Schulleben versetzt. Also ich erwarte das, also dass der da zu Mitteln greift, die eher so einen, also das, was der Film ja darstellt, sind wahrscheinlich Verhältnisse, wie du sie in den aller schlimmsten Schulen der ganzen USA manchmal so in der Art vielleicht vorfindest. Also total überspitzt, aber es gibt die Probleme im Kleinen, hast du die, und zwar in relativ vielen Schulen auch, also so wie wir haben sie ja nicht so krass, aber wo ich mir nicht mehr so sicher bin hier in Berlin, aber du hast die Probleme, sie sind halt nicht so krass alltäglich, wie es da sind, aber du hast das, wo das dann eben alle 3 Monate mal aufpoppt. Wir haben Gewalt gegen, also an der Grundschule, das sind wir noch nicht in den krass, wir haben auch in Berlin ja genug Schulen mit Oberschulen, wo natürlich das Gewaltpotenzial ein anderes ist, da höre ich es halt nur von Hörensagen. Ich krieg's aus meiner Grundschule mit. Da ist jede Menge Gewalt unter den Schülern und auch gegen Lehrer ist da. Und das ist natürlich nichts, was irgendwie jeden Tag 500 Mal passiert, aber es ist halt jeden dritten Tag einmal so, dass du denkst, ups, und alle 3 Monate so sehr, dass wir, also wir hatten, ich glaube zur Zeit ging's, wir hatten teilweise monatlich und ich glaube, manchmal so in der Zeit noch gehäufter hatten wir die Polizei in der Schule. Also wir müssen die Polizei rufen bei krassen Fällen und vieles versucht man ja so zu lösen. Dieser Film ist ja dann so ein bisschen aus der, wenn du diese Verhältnisse in der USA waren ja schon länger auch eben kritischer. Und das ist ja im Gedächtnis so drin und du schaust diesen Film, so wie du eben in den 80ern jemanden sehen möchtest, der die Russen vermöbelt. Guckst du halt diesen Film und möchtest jemanden schauen, der die Gangmitglieder vermöbelt quasi, also der da mal aufräumt und die 3 Bösen mit eben der mit Mannskraft zu also diese das, was du im Film mal zeigen kannst, dieser reinigende Moment, da haut einer mal so richtig drauf und sorgt dafür, dass allen denen, die meisten wollen ja, dass es ihnen gut geht, dass die dann eben auch einfach mal lernen können an der Schule. Weißt du, so einen, ich finde, das ist dieser Film, was der von bei mir von Anfang an auslöst. So, das ist jetzt hier, wird mal eine Fantasie ausgelöst. Da kommt mal einer und erklärt das. Und der darf das klären, weil der war ja vorher schon in Außenseiter der Gesellschaft. Ich in einem mit einer weißen Weste, den nimmt man übler, der darf das, weil der eh schon irgendwie drüber ist. Dann darf der auch mal Gewalt anwenden gegen Schüler. Das,
Ich weiß nicht, ob du mir das jetzt übel nimmst, dass ich jetzt dieses Kapitel aufmache, aber es drängt sich ja tatsächlich auf, denn wenn man über Problemviertel redet, wenn wir über sowas wie Slums reden, ich meine, die Amerikaner haben das nun schon ein bisschen länger schon durchlebt, diesen anhaltenden Turbokapitalismus, der wirklich alles verzehrt, was rings um sich rum passiert. Und da entstehen solche Viertel, da entstehen solche Brennpunkte, da entstehen solche Hotspots, wo viele abgehängte, also sozial abgehängte Menschen auf einem Haufen leben. Teilweise, man sieht es ja in dem Film hier halt auch in fast schon Abrisshäusern, in Abrissbuden. Da wird auch auf der Tonspur wird auch gesagt halt, ja, die einzige Möglichkeit für mich arbeiten zu gehen ist in dem Hotdogladen oder Burgerladen, ja, 10 Kilometer weit weg, wo ich 2 Jahre lang drauf warte, auf gar keinen Fall. Da mache ich lieber andere Dinge. Und jetzt kommt der weiße Rektor mit dem Knüppel drauf, ja, und sagt, pass mal, jetzt
okay,
pass auf, Leute, ihr müsst euch jetzt mal zusammenreißen, ihr müsst jetzt lernen, damit aus euch was wird, ne, damit ihr ein wertvoller Teil unserer Gesellschaft wieder werden könnt. Obwohl den Zeit ihres Lebens etwas anderes vorgelebt worden ist. Und das finde ich eigentlich sowas von on the nose. Das will der Film ja tatsächlich ja gar nicht sagen, aber er tut es ja trotzdem irgendwie. Und so indirekt macht er das. Der haut das dir direkt vor den Latz halt.
Weil das die Sichtweise auch quasi war. Also ich weiß nicht, also ich glaube, das wurde nicht so hinterfragt. Das ist vielleicht dann auch ein Punkt, wo man sagen würde, wenn man den Film heute nochmal treten würde, dann wäre das ein schwarzer Lehrer oder ein Hispanio-Lehrer, der da an die Schule gehen würde. Man würde eben das nicht so machen. Man würde eben auch mehr vielleicht auch weiße Gangmitglieder zeigen und nicht nur das auf Schwarze reduzieren, aber letztendlich ist es so genauso, wie du möchtest. Das ist das, was da bedient wird, dass eben da sagt, da soll jemand kommen und soll den Leuten, die da Mist bauen und diesen Ghettos halt noch schlimmer machen, also diese Clan-Mentalität, oder diese Gangmentalität, das ist ja was irgendwie, es entsteht halt in solchen Vierteln, in denen das den Menschen so schlecht geht, ist das irgendwie ein Selbstläufer. Das entsteht halt und es ist doof, dass es entsteht, weil es alles noch schwieriger macht, Und du hast irgendwie, es gibt halt keine Lösung dafür, für niemanden, egal wie gern du es möchtest. Und das ist halt wie so, als könnte man es mal für den Augenblick des Films irgendwie lösen, indem man jemand reinschickt. Aber ist es irgendwie paternalistisch. Da kommt halt jemand aus der guten Welt, aus der reichen weißen Welt. Wobei, wie gesagt, da die Fallhöhe nicht so groß ist, weil der eben schon eher auch der Gescheiterte ist in der weißen Welt.
Er ist Rektor, er ist Lehrer, der kriegt ja ganz anderes Geld, der kriegt ganz andere Bezüge, der muss auch gar nicht so leben, wie er lebt. Das kann mir keiner erzählen. Und er wird mehr verdienen in einem Jahr oder in einem Monat, was andere Leute in einem Jahr verdienen. Also das kann mir keiner erzählen. Also so schlecht verdient man als US-amerikanischer Direktor, selbst wenn es in so eine Schule ist, auch nicht. Also das funktioniert nicht, das Argument. Also nicht bei mir.
Nee, aber er wird halt so gezeigt. Also das ist halt wo der Film einfach vorbei an der Realität ist. Also das das ist äußerst unwahrscheinlich, dass genau das passieren würde, aber ich glaube, die mussten das so machen, weil wenn die jetzt normalen Lehrer gezeigt hätten, hätte der die Probleme nicht mit Gewalt lösen können, sondern hättest du einen gezeigt, der es versucht, oder der Film hätte dramatischere Untertöne haben müssen, hätte nicht diese Leichtigkeit haben können. Dafür mussten die jemanden zeigen, den es einfach so nicht gibt. Es gibt garantiert auch Lehrer mit dem Lehrerbezug, die trotzdem aufgrund von Spielsucht oder sonst was auch immer, Alkoholismus soll ja unter Lehrern ein weit verbreitetes Problem sein, die trotz des Bezuges, wer weiß noch, drei geschiedene Ehen mit jeweils unterschiedlichen Kindern und was da alles so an Problemen besteht, dass du trotzdem so eine abgefuckte Person sein kannst. Es ist so an den äußersten Grenzen der Realität ist es denkbar und es war, glaube ich, notwendig, den so zu etablieren, damit du es irgendwie akzeptieren kannst, dass der Film so funktioniert. Aber ich weiß absolut, was du meinst und vor allem so mit dieser Kombi, ein Weiser kommt da hin und sagt dann hier, ich schreibe mal kurz auf und kloppt die bösen Schwarzen klein, damit ihr armen, nicht bösen Schwarzen dann endlich wieder funktionieren könnt und hier eine nette Ausbildung machen könnt, damit ihr nicht nur Hotdog-Verkäufer werden könnt, sondern auch Autoverkäufer oder sowas. Das ist schon so ein bisschen, ja, also vor allem aus jetziger Sicht zynisch. Ich könnte mir vorstellen, aus 80er-Jahre-Sicht vielleicht gar nicht so, ich kann es gar nicht mehr einschätzen, wenn ich so andere Filme schaue, vielleicht schon aus damaliger Sicht wirklich politisch wesentlich korrekter und wohlmeinter und offener für andere Positionen. Wenn man gerade, weißt du, was ich meine? Mhm. Aus damaliger Sicht haben die es vielleicht gar nicht so sehr, also sich sogar in die andere Richtung gesehen, dass sie da was, sogar ein Forum geben oder auf Probleme ein bisschen aufmerksam machen oder die, nee, sagst du nicht.
Der Film nutzt halt einfach nur dieses ganze Setting, der nutzt das einfach nur aus, um seine Geschichte dazu erzählen, mhm. und zwar so, wie er das möchte, und da ist der Realismusanspruch ja dann doch eher gering, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein Typ, der so unterwegs ist, der kippt mit dem Baseballschläger halt auf den neuen Freund da los, dass der sich da halt einfach hinstellt und sagt, so, ich muss das hier aufräumen, mein Ehrgeiz ist geweckt halt. Also da gibt sich der Film auch gar keine große Mühe, was seinen Ehrgeiz da betrifft. Mich hat es aber trotzdem nicht gestört. Also das kann man vielleicht einfach sagen. Also der Film hat hier, nutzt überhaupt gar keins von diesen gesamten Potenzialen, sondern das ist eben halt ein konstruierter Film, der in diesem Setting Schule einfach stattfindet. Und damit konnte ich dann an einem bestimmten Punkt, also relativ am Anfang, und der Soundtrack, da muss ich an der Stelle wirklich mal sagen, der tut wirklich alles dafür, dass ich auch in dieser watteweichen Filmwelt sozusagen aufgefangen werde. Und das ist der Kitt und der Kleister für diesen Film, weil ich habe mir bei einigen Szenen wirklich gedacht, wenn jetzt hier die Musik fehlen würde, der Film würde ganz anders wirken. Und das weiß der Regisseur auch. Der weiß ganz genau, okay, wir müssen hier einen Kontrapunkt setzen mit der Musik, das bisschen nicht so bedrohlich zu machen, denn das Potenzial ist da. Viele Leute kennen solche Problemviertel oder kannten sowas. Du erzählst ja sogar aus jetzt, Jahre 2022 aus Berlin, dass es sowas eben halt auch gibt. Und ich glaube, die wollten so weit wie möglich von der Realität weg und vor allen Dingen ein gedankliches Konstrukt machen, so wie von wegen, los komm, lass uns mal eine Geschichte machen von dem Rektor, der hier mal so richtig schön aufräumt, um diese, ich sag mal so, finsteren Gedanken beiseite zu schieben, denn einige von uns wurden irgendwann in der Schule auch mal von irgendwelchen Bullies mal aufgelauert und vermöbelt oder sonst irgendwas. Das ist ja tatsächlich passiert. Und so ein Film schafft er dann halt einfach so diesen Eskapismus, diesen, ich kann hier mal ganz kurz raus gedanklich, hier kann ich mal eine andere Perspektive einnehmen. Und will da keine großen Themen verhandeln, im Gegenteil, sondern will einfach sagen, das nutzen wir jetzt mal filmisch aus, der Rektor, der hier ordentlich aufräumt. Und das hat ja dann funktioniert. Also bei mir hat es wirklich funktioniert. Dass ich sage, das gucke ich mir gerne an. Ich weiß, dass es ein Film ist.
Da habe ich deinen Blick da, der mich da vielleicht eher mal rausreißen, habe ich ja nun gar nicht, sondern ich habe genauso wie du sagst, ich höre diese 80er-Jahre-Musik, wo ich denke, funktioniert erstmal. Dann dieses dunkle Setting, dann in James Belushi, den ich ewig nicht gesehen habe, der dann gleich so denkt, ja, das ist eine Rolle, die passt zu ihm so irgendwie. Es hätte auch noch einen Charlie Sheen spielen können wahrscheinlich damals, so vom Typus her. Dieses Haut, dieses Impulsive halt, ne? So irgendwie könnte ich mir ja vorstellen. Ja, also und ich war da drin, habe es gar nicht so sehr gesehen. Und ja, ich denke auch, der greift halt einfach, ich glaube, also diese Angst vor diesen schwarzen Ghetto-Vierteln, die wurde ja extrem in den Medien auch immer geschürt. Wir hatten ja dann auch die Unruhen in Los Angeles in den 90ern und sowas. Ich glaube, der wendet sich halt an ein weißes Publikum und spielt, also was heißt spielt, ist vielleicht schon zu hoch gegriffen. Der verwendet einfach dieses, wo alle in den USA wissen, diese Problemviertel, und nimmt das Ding einfach und schickt da die One-Man-Army rein, die da aufräumt. Und mixt das einfach zusammen, hemmungslos und ohne sich da groß Gedanken zu machen. Ja, und bei mir gesagt, ich fand's okay. Also er geht nicht zu respektlos oder irgendwie da mit um und zeigt Stereotype, aber trotzdem werden eigentlich bis auf den Oberfiesling Michael Wright, werden ja auch alle irgendwie mehr oder weniger liebevoll behandelt. Und gleichzeitig im Lehrerkollegium kriegen ja auch mindestens einer kriegt ja auch sein Fett weg und wird auch als ordentliche Lusche dargestellt, also als auch als Gegenpol quasi, dass da auch nicht genug passiert.
Mhm. Also aus dem Lehrerkollegium.
Ja, jetzt, genau. Es ist ja nicht, das Lehrerkollegium wird ja jetzt auch nicht als das heldenhafte weiße Lehrerkollegium dargestellt, dass da die Front im Ghetto hält oder sowas, sondern eben einfach auch Leute, die da er kommt ja in die Schule und das Kollegium sind erstmal Leute, die aufgegeben haben, die halt im Lehrerzimmer lesen und nichts mehr machen. Aufsichtspflicht wird verletzt. Also hier ist einer so, müssen sie da nicht dort und dort Unrecht haben? Ja, kein Bock. Wenn es dann mit, vor allem mit Gewalt oder sowas noch zusammenhängt, dann die Lehrer, die gern unterrichten wollen und das dann aber de facto nicht mehr können aufgrund der Zustände, sich lieber wegversetzen lassen. An Schulen muss es noch halbwegs können. Beziehungsweise dann eben, wenn leere Stellen frei werden, eben freiwillig niemand an die Schulen kommen, die einen gewissen Ruf haben, wird es da eben richtig schwierig. Und da kann die Schule das in sich nicht mehr auffangen, weil das Kollegium einfach nicht fit genug ist, um sich gegenseitig zu unterstützen und ein Schulklima aufzubauen. Und da müsste man theoretisch, wenn es irgendwie ginge, an die Schulen dann wirklich ziemlich viel Personal schicken, um möglichst kleine Gruppen zu haben, um möglichst so individuell wie es geht auf die Schüler einzugehen und die auf einem, so wie es jetzt ist, kommen dann Schüler in der 8. Klasse von dem Alter her und dann sind die halt in der 8. Klasse, aber jemand, der kein Deutsch kann, braucht nicht von einem deutschen Lehrer in der 8. Klasse unterrichtet werden. Der muss erstmal die Sprache lernen oder braucht einen Lehrer, der seine Sprache spricht. Irgendwie, da müssen halt Lösungen her in der Hinsicht. Und da entstehen so eine Problemschulen durchaus.
Das ist ein spannendes Thema. Da können wir uns ja gerne auch nochmal an andere Stelle gerne nochmal drüber unterhalten. Ich glaube jetzt aber, was jetzt den Film betrifft, haben wir
vielleicht auch nicht, den Zuhörer nicht ganz so interessiert.
Haben wir wahrscheinlich auch ordentlich den Rahmen gesprengt, aber tatsächlich, wir haben nur schon immer viel über Filme geredet und das war ja auch eigentlich auch der Aufhänger, ja auch zu sagen, bloß komm, wir reden also auch einfach mal ein bisschen über das, was du halt auch tust und es ist auch schön, da so ein paar Einträge auch einfach mal zu bekommen.
Ja.
Und um vielleicht auf den Film wieder zurückzukommen, man merkt schon, dass kein Lehrer oder jemand mit Lehrererfahrung hier das Drehbuch geschrieben hat. Also alle dargestellten Lehrer tun Dinge, die im echten Leben niemals funktionieren könnten. Also selbst wenn ich jetzt als Rektor irgendwo in ein Zimmer reinkomme, da kann ich nicht einfach eine Frage stellen und jetzt volle Aufmerksamkeit bekommen in einer Klasse, die sowieso mehr oder weniger nicht daran interessiert ist, was da vorne irgendjemand sagt. Und wirkt sehr unglaubwürdig.
Das sind die plakativen Klischees, die man so hat, die da auch bedient
werden. Genau, los, komm, wir müssen jetzt mal eine Frage zum Ersten Weltkrieg stellen und dann kriegt man sie erst schon mal ruhig und das ist unglaubwürdig. Mhm. Aber wie gesagt, das will der Film ja die ganze Zeit gar nicht sagen, dass er glaubwürdig sein möchte, sondern er möchte halt seine Geschichte erzählen. Wir hatten es nun schon und die ist ziemlich gut inszeniert, finde ich. Finde ich wirklich sehr gut gemacht und ich hatte vorhin schon mal den Anker gesetzt, weil wir ganz, ganz vielen Statisten sind. Wer schon mal in einem Filmset war mit ganz vielen Statisten zusammengearbeitet. Also ich habe das früher sehr viel gemacht, dass ich Statistenrollen auch übernommen habe und das ist immer so spannend, wenn dann die Aufnahmeleitung mit der Regieassistenz dann zusammen dann die Statisten so ein bisschen koordiniert, also der Regisseur oder Regisseurin gibt ja vor und die Regieassistenz übernimmt dann eigentlich die Statistenregie. Und das ist in diesem ganzen Film, fühlt sich das nie irgendwie off an. Ich finde, das wirkt wie als wäre ich gerade wirklich in der Schule, als wäre da gerade laufender Betrieb. Mhm. So kommt mir das halt vor und das finde ich wirklich sehr gut gemacht, wie das alles gestaged ist und das passt auch, die Anschlüsse hauen hin. Das ist ja, wenn man so will, Script Continuity, die würden jetzt da hängen so wie, oh, scheiße, Anschlussfehler. Mhm. Aber das passt hier wirklich sehr gut. Also auf einer handwerklichen Ebene finde ich das wirklich sehr gut gemacht. Ich mag auch diesen kargen Ausleuchtungsstil zum Beispiel, mag ich auch sehr. Das ist, die Interiors sind wirklich gut geleuchtet und das ist nicht fancy oder irgendwie stylisch oder irgendwie, sondern das ist on point. Reicht völlig aus. Ich finde das vor allem auch mit, na gut, die haben halt mit Panavision-Kameras gedreht und haben das auf der tollen Filmstock, haben die das auch aufgenommen und das sieht auch alles wertig und haptisch aus. Da merkst du schon, das ist ein Genrefilm, ein schöner kleiner Genrefilm, wo ein paar gute Handwerker mit dran waren, die hier eine kleine Geschichte erzählt haben. Und tatsächlich, ich würde auch so gerne mal so Richtung Fazit einfach auch mal reingehen wollen schon, weil es gibt jetzt hier nicht mehr so viel wirklich raus. So, wir haben so eine Sache angesprochen wie der Altersunterschied zum Beispiel zwischen dem Antagonisten des Films und
genau,
des Protagonisten. Die waren ja
die Hauptdarsteller, also die Schüler spielen, die sehen schon deutlich, also die wirklich eine wichtige Rolle haben, sehen schon eher älter aus, außer der eine, der wechselt dann zwischen den Gangs, der sieht aus, es könnte zumindest 19 sein. Während im Hintergrund die Statisten sind halt welche aus dieser Highschool, in der gedreht wurde, und die sehen dann viel passender aus, auch für die Highschool. Ja. Mhm. Ja, oder die, also, ja, ach, was ich ja schön finde an dem, also, was ja ein bisschen, also, was dieser Film so zeigt, die Beziehungsarbeit, was auch gern in Filmen dargestellt wird, dass weil sich der Lehrer auf einmal für einen Schüler interessiert, dass der den dann rettet. Es ist natürlich übertrieben, aber das ist eine ganz, ganz wichtige Komponente. Und da ist es schön, dass der Film das wenn auch im übertriebenen Filmstil zeigt. Es reicht natürlich nicht so, und du rettest einen Schüler nicht aus seiner Umgebung und aus seinem Schicksal da, bloß weil du als Lehrer mal ein bisschen aufpasst. Aber du kannst damit was bewirken, indem du eben einen Schüler siehst und eben dieses Gesehenwerden vermittelst. Und finde ich immer eine schöne Komponente, dass es nicht nur auf reinen Wissenserwerb oder Funktionieren rausgeht, sondern auch so ein Gesehenwerden, also das auf der Beziehungsebene zu arbeiten. Ja, auch wenn es natürlich hier nur am Rand ist. Ich denke, ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Du hast alles gesagt, dann würde ich jetzt mal anfangen, ein bisschen in die Endauswertung zu gehen vom Film. Mhm. Mir hat der Film, also er hat mich gut unterhalten. Der hat eine IMDb-Wertung von 6,3. Mhm. Und stellenweise hätte ich ihm vielleicht eine etwas höhere Wertung gegeben. Ich glaube, am Ende finde ich das ganz passend. Also das, was du vorher vorgehoben hast, die Wirkung mit der Musik zusammen, die Optik, dieses Staging, das hätte locker auch eine 7 verdient, vielleicht ein bisschen mehr. Die Story an sich, die reicht halt, um sich gut unterhalten zu fühlen, um da mal reinzuschnuppern, aber sie funktioniert gerade so manchmal nur, weil eben die Musik das macht oder weil es halt schnell zum nächsten Punkt springt, bevor man da näher drüber nachdenken kann. Und da ist es dann eher die 6 von 10 bei IMDb, also passt das schon. Und es ist ein Film, den man sich so als an einem Sonntagnachmittag, sagen wir immer so schön Sonntagnachmittag oder Sonntagmorgen, einfach mal so geben kann und da reinrutschen kann. Viva la 80er-Feeling. Und ja, das Thema Schule, das war für mich natürlich spannend, auch weil du das ja von mir wissen wolltest, war beim Schauen natürlich, habe ich nebenbei so einen kleinen Reality-Check da laufen gehabt und gleichzeitig, wie es die ganze Zeit so ging, ach, übertrieben, war dann doch bei einigen Sachen so, ja, aber ein Film übertreibt nun mal. Es gibt einen wahren Kern, der gar nicht so weit weg ist. Und ich denke, die meisten von uns kennen diesen wahren Kern zum Glück nicht. Aber wir haben auch in Deutschland die Gebiete, also gerade in den Großstädten und nicht nur in Berlin, wo viele Menschen, denen es nicht gut geht, in einem Einzugsgebiet einer Schule leben und sich in diese Schule sammeln und wo so eine Schule einfach in Punkt ist, wo dann das überkocht, also die Probleme der Menschen überkochen und zu so einem Gewalt, Drogen, was auch immer, Problem kulminieren. Und da kann man mit diesem Film mal kurz reinschnuppern und sich erschrecken. Es reicht nicht, um einen aufzurütteln, aber es reicht, um es im Gedächtnis zu behalten, dass das ein Stück Realität ist.
Sehr schön gesagt. Also, ich kann kurz zusammenfassen, das, was ich jetzt wahrscheinlich hier schon 3-4 Mal mindestens gesagt habe. Das ist ein sehr, sehr angenehmer, schön anzuschauender Genrefilm, der in seiner eigenen filmischen Welt verhaftet ist und keine echten, realen Probleme ansprechen will. Der hat viele schöne Gimmicks drin, viele kleine optische Sachen, die mir auch wirklich gefallen haben, die ich auch so registriert habe, zum Beispiel der gesamte Showdown, der ist ja noch toll, also da haben sie auch wirklich schön gemacht, der hat auch ein tolles Pacing, da gibt es so eine kleinen raffinierten Einfälle, wie die lassen das Wasser zum Beispiel dort oben aufdrehen, dann hat man Dampf und dann hat man natürlich eine sehr schöne bedrohliche Atmosphäre. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Kameramann auch gesagt hat, Leute, wir müssen hier mal ein bisschen Action reinbringen, wir brauchen hier Dampf und Nebel, damit das ein bisschen bedrohlich aussieht, wie können wir das machen? Ach, lass uns das Wasser aufdrehen, dann haben wir heißen Wasserdampf. So eine ganz einfache, blöde Idee, die für den Film jetzt nicht so viel Sinn macht, aber es wirkt dann halt, das funktioniert. Oder dieses Türzuschlagen, also dieser Showdown da oben, der ist schon toll. Der ist komplett überdramatisiert und macht teilweise überhaupt gar keinen Sinn. Und auch zum Schluss sowas wie, du siehst diese Polizeisirene, diesen Schwenk einfach nur von dem roten zu den blauen Lichtern. Das sind so eine kleinen Sachen, wo du einfach nur weißt, alles klar, hier ist jetzt gerade Zeit vergangen, das ist ein Polizeiauto, hier wird gleich jemand abgefahren. Also zum Schluss ist der Film relativ schnell.
Ja.
Zack, 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 der Rektor hat aufgeräumt, der Böse ist jetzt verhaftet und Dankeschön, das war's. Und das macht den auch so sympathisch, dass er einfach sagt so, wir haben es euch von Anfang an gesagt, wir haben eine Geschichte zu erzählen, hier geht es nicht um den Fall, sondern hier geht es um die Rehabilitierung von einem Rektor. Der hat jetzt hier aufgeräumt, das wusstet ihr von Anfang an und ihr kriegt jetzt zum Schluss dann eben halt noch ein bisschen rockige 80er Jahre Musik. Viel Spaß damit, deal with it. Und genau das macht der Film. Dass auch diese Bewertungsskala wurde es bewegt, das ist absolut erwartbar.
Ja.
Und der Film tut wirklich niemanden weh und macht vieles richtig und so nehme ich den Film wahr und bin damit auch sehr zufrieden. Und dass wir vor allem noch ein bisschen was noch zusätzlich rausholen konnten. Und Fred, ich bin tatsächlich fein. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und wir werden uns nächste Folge zu dritt treffen.
Mhm.
Da begrüßen wir dann den Udo dann. Und über was werden wir denn sprechen?
Über einen wunderbaren Hitchcock-Film, Das Fenster zum Hof.
Genau, da freue ich mich schon sehr drauf und ja, bis dahin, ihr da draußen, die ihr uns bis jetzt zugehört habt, ihr wisst, was zu tun ist und tut uns bitte einen Gefallen, also unser Ranking irgendwo, sei es bei Spotify oder bei Apple Podcasts, da braucht es wirklich ein paar Bewertungen, dass andere Leute vielleicht auf uns aufmerksam werden können, dass wir da ein bisschen im Ranking aufsteigen, denn dieser Podcast, der ist halt kostenlos. Das einzige harte Währung, die wir haben, das sind eure Stimmen, das sind eure Meinungen, das sind eure Kommentare und wir leben auch vom Feedback. Also das finde ich tatsächlich ganz wichtig, denn für mich ist dieser Podcast auch manchmal sehr einseitig, aber eine Austauschplattform und ihr habt auch die Möglichkeit, zu uns einfach in die Sendung zu kommen, habt einen Filmvorschlag, schreibt uns einfach an und dann finden wir Termin und dann können wir auch gerne mal über euren Film sprechen und ja, mit diesen Worten würde ich sagen, Fred, es war mir eine Freude, ich wünsche dir noch einen schönen Tag und ja, bis zum nächsten Mal.
Ebenso, das wünsche ich dir auch, bis zum nächsten Mal.